Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, heute Predigt am Karfreitag. Es ist alles ein bisschen anders. Wenn ihr nach vorne guckt, seht ihr das. Der Altar ist ziemlich, drück's mal so aus, nackig. Kein Antependium, also keinen farbigen Behang mehr. Keine Kerze, keine Blume. Einfach nur Kreuz und aufgeschlagene Bibel an der richtigen Stelle. Das ist alles. Und wir konzentrieren uns quasi auf das, was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, das ist gut, wenn wir solche Zeiten haben, wo wir nicht so abgelenkt sind, wo wir uns auch ein bisschen versuchen zu konzentrieren. Das ist ja in unserer schnelllebigen und lauten Zeit gar nicht so einfach. Und ich wünsche euch das, ich wünsche mir, dass das gelingt. Weil das, was da am Karfreitag passiert ist, was wir eben gehört haben in der Lesung, Johannes 19, ist ja gewaltig. Wenn wir uns klar machen, was da gewesen ist und was das bedeutet hat, nicht nur für Jesus, der da gestorben ist, nicht nur für die Mutter von Jesus und für den Lieblingsjünger Johannes und für die, die dabei standen, sondern für alle, für die Geschichte der Menschheit, für jeden, ob er das so sieht oder nicht, ganz egal. Und Jesus spricht am Ende seines Lebens diese drei Worte: Es ist vollbracht. Vollbracht. Das hat was Großes, wenn etwas vollbracht ist. Ich weiß ja nicht, was ihr so assoziiert. Vollbracht meint ja mehr als ich habe es geschafft. Erledigt. Ich habe fertig. Ja, vollbracht ist mehr als dieses. Wenn man sich das genau überlegt, vollbracht nach dem Duden, da heißt es, etwas Außergewöhnliches zustande bringen oder mit irgendetwas zum Ziel zu kommen. Im Griechischen steckt das Wort Telos da drin und das bedeutet Ziel, ans Ziel führen oder erfüllen. Macht euch klar, was das heißt. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er, ich habe das Ziel erreicht meiner Sendung, meiner Beauftragung, dessen, was, wozu ich von Gott gesandt war. Der Tod von Jesus am Kreuz war kein Betriebsunfall, war kein Scheitern. Jesus hat vielmehr mit seinem Tod am Kreuz zum Ziel gebracht, wozu Gott, sein Vater, ihn bestimmt hat. Ich meine, wenn über unser Leben Gott sagen kann, er hat es, sie hat es vollbracht. Ich meine, das ist eine Nummer, ne? Wozu ich sie gesetzt habe, wozu ich ihn gesetzt habe. Es ist vollbracht. Jesus hat dieses Ziel erreicht. Er hat es vollbracht. Doch das zu verstehen, ist wirklich herausfordernd. Denn das Wort vom Kreuz ist eine echte Zumutung. Es hat mich immer schon bewegt, auch in der Kirche, aber auch natürlich drumherum. Es gibt ja viele Menschen, die sich äußern zu dem, was die christliche Botschaft ist, dass Gott seinen Sohn sendet in diese Welt, dass Gott seinen Sohn sterben lässt für die Schuld anderer und dass dieser Sohn dann wieder aufersteht. Das ist für die Menschheit eine große Zumutung, das zu glauben. Oder mit dem Herzen irgendwie fassen zu können. Es ist eine Zumutung zu behaupten, dass der Tod eines Unschuldigen irgendetwas Gutes an sich hat. Ich meine, der Tod von Schuldigen, okay. Aber der Tod eines Unschuldigen, wo es doch so viele Schuldige und so wenig Unschuldige unter uns Menschen gibt, oder? In dieser Welt. Was kann an dem Tod eines Unschuldigen Gutes sein für uns. Ja? Und wenn es dann auch der liebende Vater sein soll, der seinen einzigen Sohn auf diese doch sehr grausame Art und Weise hinrichten lässt, dann ist das nicht unbedingt vertrauenserweckend. Dann ist das eben wirklich auch diese Glaubensaussage eine Zumutung. Übrigens, auch die ersten Christen im Römischen Reich hatten damals mit dieser Reaktion zu tun, die wir ja auch kennen, eine Zumutung. Es war damals gar nicht groß anders. Paulus schreibt das in seinem ersten Korintherbrief, möchte ich euch mal vorlesen, Kapitel 1, Vers 18 und Vers 23. Da sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und dann in Vers 23, wir predigen aber den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und denen, die nicht Juden sind, eine Torheit. Damals schon. Und die haben von historisch-kritischer Bibelauslegung und von Liberalismus in der Kirche noch keine Ahnung gehabt. Das gab es alles noch gar nicht. Und trotzdem war das eine Torheit und ein Ärgernis, so wie es heute noch ist, bis in die tiefsten Tiefen der Kirche hinein. Also so in mein Umfeld hinein, wo Pastorinnen und Pastoren nicht damit klarkommen, dass Jesus als Sohn Gottes für uns gestorben ist. Eine Torheit, ein Ärgernis. Wisst ihr doch, Jesus hat für uns etwas Wichtiges am Kreuz vollbracht. Er hat für uns mit Jesus etwas ganz Wichtiges ans Ziel gebracht. Und obwohl Jesus selbst eigentlich am liebsten einen anderen Weg gegangen wäre. Woher wissen wir das? Dass Jesus am liebsten einen anderen Weg gegangen wäre. Wo hat er das gesagt? Garten Gethsemane. Wo er gelitten hat, im Blick darauf, was da kommt und wo er gesagt hat, am liebsten nicht, das war das, was in Lukas 2, 42 steht, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Ich füge mich, ich beuge mich, ich bin bereit, diesen unteren Weg zu gehen, aber ich will eigentlich nicht. Und was hat er geschwitzt? Blut und Wasser. Das war so eine existenziell tiefgehende Angst und Sorge und vor dem, was kommt, die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, das hat ihm alles abverlangt. Wisst ihr, was schwer an Jesu Tod zu verstehen ist, mit dem Herzen und auch mit dem Verstand, das ist quasi wie ein Geheimnis. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb viele nicht so viel damit anfangen können, weil sie es als ein Geheimnis, ein Mysterium verstehen, vielleicht nennen sie das anders, aber es erschließt sich nicht sofort. Es wird nicht auf einmal zu etwas Angenehmen, was das Herz erwärmt. Und so predige ich heute quasi über ein Geheimnis. Und ihr, die ihr diese Botschaft hört und diese Botschaft mit im Herzen tragt, ihr seid im Grunde Geheimnisträger. Macht euch das mal klar. Ihr seid Träger eines Geheimnisses. Wie ist es mit einem Geheimnis? Ein Geheimnis muss, oder wenn es denn verstanden werden will, auch gelüftet werden. Es muss sich irgendwann offenbaren, es muss ans Licht kommen. Das Geheimnis offenbart sich uns, wenn wir verstehen, wie Gott uns sieht. Wie Gott uns sieht. Nicht wie wir uns sehen. Wie Gott uns sieht. Und wenn wir erkennen, wie wirklich unser Zustand ist, aus seiner Sicht, nicht aus meiner, sondern wie er uns wirklich sieht, weil er tiefer guckt, weil er das Herz ansieht, weil er weiß, wie es uns wirklich geht. Die Botschaft des Kreuzes muss kein Ärgernis für dich bleiben. Vielleicht war es das bisher, vielleicht konntest du damit auch nicht gut umgehen, aber es muss kein Ärgernis für dich bleiben, wenn du verstehst, was Jesus für dich getan hat und wenn du nachvollziehen kannst, mehr und mehr, warum er das getan hat für dich, was er getan hat. Warum? Denn es hat ja ein Ziel, haben wir gehört. Es ist vollbracht. Es war kein Unfall. Es war nicht einfach so geschehen, sondern es war von Gott gewollt. Es war Gottes Heilsplan. Es ist vollbracht. Seit dem Bruch der Gottesbeziehung im Paradies, ihr kennt die Geschichte, ne? Adam und Eva, seit diesem Worst Case, seit diesem großen Crash, den es damals gab, hat der Gegenspieler Gottes eines im Sinn, nämlich uns immer wieder einzureden, wir bräuchten die Vergebung und die Erneuerung Gottes nicht. Wir kämen auch ohne Jesus ganz gut zurecht im Leben. Das ist das Bemühen des Feindes Gottes, uns in die Irre zu führen. Und deswegen gibt es auch so viele Wege der Selbsterlösung. Weil wenn ich nicht mehr die Erlösung in Jesus brauche, dann finde ich Wege der Selbsterlösung. Und die Wege der Selbsterlösung, wie auch immer sie heißen mögen, führen eigentlich immer in die Selbsttäuschung. Weil ich mich anders sehe, als Gott mich sieht. Und deswegen ist das Bild, was ich habe, von mir und dem Leben völlig verkehrt. Und deswegen komme ich auch zu verkehrten Schlussfolgerungen und zu verkehrten Handlungen. Weil ich mich nicht so sehe, wie Gott mich sieht. Weil ich mich nicht erlösen lassen will. Ich möchte dich fragen, wo gehst du hin mit deiner Sünde? Wo gehst du hin mit dem, was deine Seele beschwert? Wo legst du ab, was dir auf der Seele liegt? Was für einen Ort hast du? Wo findest du Frieden? Mit dir selbst? Mit den Menschen an deiner Seite? Wo findest du Frieden mit Gott? Es gibt nur diese zwei Orte, wo wir mit diesen Lasten, oder sagen wir mit der Sünde, mit der Schuld, hin können. Es gibt nur diese zwei Orte. Der Reformator Martin Luther, der sagte einmal, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Hals liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Und dann fährt er fort und sagt, nun greife zu, welches du willst. Dass die Sünden auf dir bleiben, das sollte wohl nach Gottes Gesetz und Recht sein. Aus Gnaden aber sind sie auf Christus, dem Lamm, geworfen. Sonst, wenn Gott mit uns rechten wollte, so wäre es um uns geschehen. Welche Orte haben wir? Wo gehen wir hin? Als der Täufer Johannes seinen Cousin Jesus sah, da sagte er, Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist Gottes Lamm. Und er trägt meine Sünde, sagt Johannes. Der Cousin von Jesus. Es war ihm geschenkt, das so zu sehen. Jesus bietet dir seinen Rücken an. Jesus bietet dir seinen Rücken an, um das zum Kreuz zu tragen, was du loswerden willst. Und entweder liegt es dir auf dem Hals oder es liegt Jesus auf dem Rücken und er trägt es ans Kreuz. Als Jesus am Kreuz sein Leben ließ, starb er zur Vergebung unserer Schuld, zur Vergebung deiner Schuld und meiner Schuld. Er nahm die Strafe für alles das, was uns von Gott trennt, für die Schuld, in die wir hineingeboren wurden, sogar für die Schuld der Vorfahren, die auf uns gelegt wurde, für die Schuld der Sünde, die wir getan haben. Er nahm es auf sich, damit wir frei würden. Frei. Frei. Endlich frei. Und nun gilt, alles, was dich kaputt macht, alles, was deinen Rücken wundscheuert, nimmt er auf seinen Rücken und trägt es ans Kreuz. So groß ist die Liebe zu dir. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus diesen Weg für dich hat gehen lassen. Auf deinem Rücken oder auf dem Rücken von Jesus am Kreuz. Du hast die Wahl. Wenn es um alles das geht, was dich von Gott trennt, wenn es um das geht, was dein Herz beschwert. Krass, nicht wahr? Das ist die Botschaft von Karfreitag. Dafür ist Jesus gestorben und das ist wie ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis von Karfreitag. Und ich möchte dich jetzt um Folgendes bitten, das Wort Sünde bitte nicht nur rein moralisch zu verstehen. Also irgendwie so moralisierend. Wir haben hier oder da Sünde, also als moralische Zielverfehlung. Hier ist was nicht gut gelaufen, da ist was nicht gut gelaufen, was mit den Geboten Gottes, mit dem Willen Gottes, vielleicht auch mit der Sicht vieler Christen nicht konform geht. Nein, sondern ich möchte dich einmal bitten, das weiterzufassen, was dir so auf dem Rücken liegt, an Last deines Lebens. Ich möchte dich bitten, auch an das zu denken, was dir Tränen in die Augen treibt. Was quasi so die Tränen aus deinen Augen drückt. Vielleicht nicht so offen in dieser Runde im Gottesdienst, weil ein Indianer kennt keinen Schmerz. Männer weinen nicht. Ich bin auch so geprägt worden früher. Heute ist das ja alles ein bisschen anders, Gott sei Dank, finde ich. Das finde ich ist eine Befreiung. Aber selbst wenn man anders geprägt wurde als ich, ist das ja mitunter schwierig, auch wirklich Emotionen zuzulassen und Emotionen zu zeigen. Vielleicht eben nicht in so einer Runde, aber vielleicht, wenn du alleine zu Hause bist, wo keiner dir über die Schulter schaut und wo dir dein Herz übergeht. Und so mancher kann es dann vielleicht auch gar nicht mehr steuern, weil was zu viel ist, ist zu viel. Und Körper, Seele, Geist, es gibt diese Ventile und dann bricht es eben raus. Das kann sein. Vielleicht sind es noch nicht einmal mehr echte, sichtbare Tränen. Vielleicht sind diese schon längst versiegt. Vielleicht kannst du über bestimmte Dinge gar nicht mehr weinen, weil du schon so viel geweint hast. Und da ist gar nichts mehr, was daraus fließen kann. Auch das kann ja sein. Aber dann sind es Tränen deines Herzens, die du innerlich vergießt. Und ihr seht hier so dieses Bild, Christine Will hat es gemalt und zur Verfügung gestellt. Ich habe es ausgewählt für diesen Gottesdienst. Viele, viele, viele unterschiedliche Augen, die übergehen. So viele verschiedene bunte Augen, wie wir verschieden sind. Und vielleicht Tränen, die im Dunkeln geweint werden, die man kaum sieht, weil sie so oft vor dem Hintergrund verschwinden. Aber es sind Tränen und sie sind da und sie fließen. Wo fließen sie hin? Welche Bedeutung haben sie? Welchen Wert haben sie? Man sieht es hier so, dieser Regenbogen, der übrigens das Bild Gottes ist, nicht falsch versteht für irgendwas anderes. Muss man ja sagen, dummerweise. Der Regenbogen ist ein christliches Symbol. Wir haben es zuerst gehabt. Deswegen behalten wir es auch. Sag das so. Und dieser Regenbogen, der wie so eine Mulde, ja, wie so eine Schale es auffängt, das, was an vergossenen Tränen da so fließt. Tränen deines Herzens, die du innerlich vergießt und die Last, die du mit dir herumträgst, die so groß ist, dass du dir eigentlich nichts sehnlicher wünschst, als diese Last wieder loszuwerden. Was kann das sein? Das kann deine Traurigkeit sein, die du nicht einfach abschütteln kannst. Vielleicht hast du eine Verzweiflung in deinem Herzen. Verzweiflung, weil du es nicht einfach ändern kannst, was dich drückt. Vielleicht gibt es Schmerz. Körperlich, aber vielleicht auch seelisch. Auch das Herz kann Schmerzen haben. Auch die Seele kann Schmerzen haben. Vielleicht bist du einfach nur erschöpft, fürchterlich erschöpft. Und das ist eine Last. Vielleicht bist du müde. Deine Müdigkeit, sie liegt dir auf deinem Rücken. Vielleicht ist es Scham. So viel Scham, so viel Scham. Und du versteckst dich und verkriechst dich, damit keiner etwas mitbekommt und sieht. Vielleicht ist es die Sorge, die dich umtreibt. Vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Und es ist immer wieder da, es kommt, wie die Kälte, die durch die Ritzen zieht. Vielleicht ist es die Last der Schuld. Auch das, und du wirst sie nicht los, ja wie denn? Wie willst du denn die Schuld von alleine loswerden? Vielleicht ist es eine Verletzung oder viele Verletzungen und du hast dich schön versteckt hinter den Mauern, um dich noch mehr zu schützen vor Verletzungen und igelst dich immer mehr ein. Vielleicht sind es Enttäuschungen, Oder. Welchen Namen gibst du deiner Last? Und ich möchte dich bitten, mach dir das mal klar, die Last, die du auf dem Rücken trägst, ist die Last, die du trägst. Und da ist einer, der sagt, gib mir das, weil ich möchte dich freimachen davon und ich möchte das auf meinen Rücken nehmen und ich trage es ans Kreuz. Sie liegt noch immer auf deinem Rücken, sie scheuert dich wund und das schon lange und du konntest sie bislang noch nicht bei Jesus ablegen. Noch immer trägst du sie auf deinem Rücken, ganz allein, ganz schwer. Und eigentlich kannst du schon lange nicht mehr so weitermachen. Was ist Karfreitag? Karfreitag ist keine Idee, da ist einer gestorben, der unschuldig war für die Schuldigen. Ja, grünen Haken dran, glaube ich. Und in 3 Tagen ist die Auferstehung oder Ostern feiern wir. Ja, grünen Haken dran, habe ich verstanden. Machen wir jedes Jahr, das ist so. Nein, das ist dein Karfreitag. Das ist dein Karfreitag. Heute ist Karfreitag. Jesus ist dein Lastenträger. Das ist Karfreitag. Jesus ist dein Lastenträger. Und er trägt den Kreuzesbalken auf dem Weg nach Golgatha und er ruft am Kreuz, am Ende seines Lebens, dieses Wort, es ist vollbracht. Und wenn man überlegt, woran knüpft er an, dann knüpft er an das, was er zuvor gesagt hat seinen Jüngern und den Menschen, die bei ihm waren, Matthäus 11, Vers 28, komm her zu mir, du, der du beladen bist, der du so viel auf dem Rücken trägst, denn ich möchte dich erquicken. Daran knüpft er an. Das erfüllt sich Karfreitag, was er vorher sagt in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, komm du zu mir. Das erfüllt sich am Kreuz. Wie kannst du bei Jesus ablegen, was dich beschwert? Wie geht das? Das ist das Dritte zum Schluss. Es gibt einen Wechsel. Es gilt, einen Wechsel zu vollziehen. Und den nenne ich einen fröhlichen Wechsel. Aber eigentlich ist das nicht mein Begriff. Die Theologen unter uns, die wissen, worauf ich anspiele. Denn dieser Reformator Martin Luther, der hat in der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen genau dies so bezeichnet. Er hat gesagt, das ist ein fröhlicher Wechsel, der hier geschieht. Was meint er? Ein Tausch, der uns wieder fröhlich macht. Was steht dahinter? Was ist dieser Tausch? Wie kann ich ablegen? Christus nimmt deine Schuld auf sich, alles Trennende, alles Zerstörerische, alles Zermürbende und er trägt es ans Kreuz, wo es durchgestrichen wird, wo es besiegt wird, wo es vernichtet wird, entwertet wird, ungültig gemacht wird und zwar ein für alle Mal. Endgültig. Es ist vollbracht. Und so passiert der Wechsel. So passiert der Wechsel. Wir bekommen Gottes Gnade geschenkt. Einfach so. Nicht, weil wir es verdienen, nicht, weil wir so gut versuchen, mit der Last fertig zu werden, nicht, weil wir noch Wunder werden und sagen, guck mal, wie wund ich bin. Bin ein richtig guter Christ, weil ich bin richtig bereit zu leiden. Schau dir meinen Rücken an. Sondern weil wir bereit sind, abzulegen. Weil wir bereit sind, einen Tausch zu vollziehen, der uns fröhlich macht im Herzen. Das, was wir tragen für das, was Christus uns gibt, das ist der fröhliche Wechsel. Wir bekommen Gottes Gnade geschenkt, einfach so, weil wir sie bei Jesus ablegen, weil das, was uns bedrückt, er verwandelt in etwas Friedvolles in unserem Leben. Der Friede mit Gott ist sein Geschenk. Paulus hat das einmal so ausgedrückt, Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt kein Gerichtsurteil mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr. Es gibt für das, was passiert ist, für das, was nicht gut ist, keine Bedeutung mehr. Keine Verdammnis hat keinen Wert mehr. Es gibt auch keine Strafe mehr. Und wenn ich das kam mir nochmal jetzt in der Vorbereitung, nochmal heute Morgen nochmal so in den Sinn, und das möchte ich euch gerne auch so mitgeben, was die Tränen angeht. haben wir ja diese Verheißung Gottes. Es ist genau das Gegenteil von dem, wie wir damit umgehen. Da heißt es nämlich im Psalm 126, Vers 5, es ist eine Verheißung Gottes, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ist das nicht Hammer? Manche Freude, auf die wir aus sind, werden wir hier im Leben nicht erfahren. Sorry, das tut mir leid. Finde ich auch doof. Echt. Aber das ist nun mal der Unterschied zwischen Leben in einer gefallenen Welt und in der Vollkommenheit im ewigen Himmelreich bei Gott zu sein, in der ewigen Herrlichkeit. Wo die uns vorausgegangen sind, die jetzt schon bei ihm sind. Und wir folgen. Das ist nicht dasselbe. Spätestens dann wird sich das Tränenmeer in ein Freudenmeer verwandeln. Jetzt müssen wir noch durchhalten, jetzt müssen wir noch drunter bleiben, jetzt müssen wir den Weg noch gehen. Das Beste kommt noch. Spätestens dann. Aber es wird sich verwandeln. Es wird sich verwandeln. Jesus hat es vollbracht für dich. Du kommst bei ihm ans Ziel deiner Berufung im Leben. So hat es der große Gott bestimmt, als er Jesus in diese Welt geschickt hat und als dieser Jesus sein Leben für dich gelassen hat und Ostern wieder auferstanden ist, um den Sieg endgültig zu bringen. Er ist dein Heiland, er ist dein Retter, er ist dein Erlöser im wahrsten Sinne des Wortes. Sollen doch die anderen Jesus verlästern? Soll es doch dieses Wort vom Kreuz anderen eine Torheit sein? Sie haben das Geheimnis noch nicht verstanden. Wir wollen für sie beten. Wir wollen unseren Glauben bezeugen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie auch Jesus als Heiland für sich erkennen. Aber glaube mir, der Wechsel, dieser fröhliche Wechsel, den du vollziehst, der verändert alles in deinem Leben. Der verändert alles. Du hast auf deinem Platz so einen Zettel gefunden. Wenn du drauf sitzt, dann kannst du gleich, macht nichts, hat die richtige Betriebstemperatur. Dann kannst du ihn gleich nochmal so zur Hand nehmen. Denn dieser Zettel, du hast auch einen Stift auf deinem Platz oder auf dem Nebenplatz, ist dir dorthin gelegt worden, weil du auf diesen Zettel etwas schreiben sollst und darfst, wenn du möchtest. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, auf diesen Zettel zu schreiben, was du von deinem Rücken so gerne auf den Rücken von Jesus legen möchtest, damit er es ans Kreuz bringt. Vielleicht hast du auch mehrere Dinge. Darfst du auch mehrere Dinge schreiben? Vielleicht hast du nur eine Sache, dann schreibst du eine Sache. Vielleicht kannst du es nicht in Worte fassen, dann mal ein Bild. Du hast gleich Gelegenheit noch beim Lied dazu oder an diesem Gottesdienst dazu. Und dann kannst du am Ende des Gottesdienstes, wenn wir nach dem Nachspiel quasi mit dem Gottesdienst durch sind, kannst du diesen Zettel nehmen und du kannst ihn entweder hier vorne am Kreuz, das Deko-Team und Kreativteam hat wunderbar vorbereitet, danke euch, ein herzliches Dankeschön dafür, ein Krug noch erstellt, auch mit dem Regenbogen als Zeichen der Güte und Gnade und der Verheißung Gottes. Dort kannst du diesen Zettel, das, was dir auf der Seele liegt, hineintun. Wir haben auch dort an der Schiebewand rechts und links, ihr seht es auch, jeweils ein Kreuz, ganz schlicht, passend zu Karfreitag, und ein Krug, ein klein. Dort kannst du es hineintun. Du schreibst nicht deinen Namen da drauf. Das ist anonym. Aber ich werde diese Zettel nehmen und ich werde sie im Gebet Gott bringen. Und ich werde sie quasi so, wenn ihr so wollt, du tust das, aber ich werde, weil ich das dann habe, ich werde es ihm geben und die dann vernichten. Und wir werden es auf die Schulter Gottes legen. Ja, im Saal wird noch verteilt werden, wunderbar, Dankeschön, Imke. Und das ist eine Möglichkeit für dich, dass du es konkret machen kannst. Dort, wo sie hingehören, nämlich bei Jesus am Kreuz, dort sollen sie hin. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist denn bitteschön dieses Blatt Papier in so Tropfenform. Verstehst du? Das sind die sichtbaren oder die unsichtbar geweinten Tränen. Das sind die Tränen, die Gott auffängt. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Ihr dürft euch gerne dieses Lesezeichen, was Christine uns zur Verfügung gestellt hat. Christine, herzlichen Dank. Da habt ihr es auch nochmal mit den Augen. Ein Teil des Bildes ist das. Und dann, wenn ihr mal umdreht, seht ihr die Bibelstelle, die ein Verheißungswort für dich sein soll. Da heißt es, du zählst alle meine Klagen, sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Psalm 56, Vers 9. Ist das nicht großartig? Ist das nicht klasse? Es gibt keine Träne, die einfach so zu Boden fällt, die vergebens geweint ist. Es gibt keine Träne, die nicht eine Bedeutung hat bei Gott. Er sieht sie, er zählt sie, er bewahrt sie auf. Sie sind ihm wichtig, weil du ihm wichtig und kostbar bist. Keine wird sinnlos verschüttet, keine ohne Wert und Bedeutung. Und deswegen soll dieser Karfreitag, wenn du es möchtest, zu einem Karfreitag werden, wo du einen fröhlichen Wechsel vollziehen kannst. Weg von dir und deinem wunden Rücken, hin zu Jesus, der gesagt hat, komm her zu mir. Du, der du beladen bist, ich will dich erquicken. Und Jeremia 29, Vers 11 hilft uns hier noch einmal zum Schluss diese Verheißung Gottes. Denn ich weiß wohl, sagt Gott, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Glaubst du das? Willst du das glauben? Du kannst sagen, ja, ich glaube, Jesus hilft meinem Unglauben. Mein Glaube ist schwach, aber ich traue dir das zu. Ich will für dich beten und dich ermutigen am Ende des Gottesdienstes und auch in der Woche, die jetzt kommt, mit Karfreitag, mit Ostern, das nachzuvollziehen, das für dich ganz persönlich zu machen, was Jesus für dich getan hat. Herr Jesus, ich danke dir für die Botschaft von Karfreitag. Es ist ein Geheimnis, das wir rational nicht ergründen können, aber das wir mit dem Herzen versuchen können zu erfassen, wenn wir in Begegnung mit dir kommen. Wenn wir diesen fröhlichen Wechsel vollziehen, wenn wir verstehen, dass die Gnade, die du für uns bereithältst, das ist, was du uns schenken möchtest und das, was uns belastet, was uns bedrückt. Und du kennst auch all unsere Tränen, ob sie offen oder verborgen geweint sind, dass du das nimmst und mit ans Kreuz, Herr Jesus, nimmst, um uns davon zu befreien, um uns Frieden zu schenken, um uns wieder fröhlich zu machen innerlich. Selbst da, wo wir leiden müssen, selbst da, wo das Leben uns arg zusetzt, dürfen wir in dir Trost und Freude und Frieden finden. Das ist das Wunder des Glaubens. Das ist das, was du geschenkt hast. Und du schenkst eine Hoffnung, die weitergeht, ja sogar über den Tod hinaus. Herr, du bist nicht tot geblieben, sondern du bist wieder lebendig geworden. Du hast auch die Traurigkeit von Maria und von den Jüngern verwandelt in Freude mehr und mehr, Stück für Stück, Schritt für Schritt, als sie verstanden haben, du lebst. Und so dürfen auch wir leben. Und auch der biologische Tod und auch all das, was das Leben so schwer macht, kann uns nicht nehmen, was du uns bedeutest. Und ich möchte dich darum bitten, lass uns das heute ein Stück weit verstehen. Und lass uns, wenn du etwas angerührt hast in unseren Herzen, uns den Mut geben, das kannst du tun, damit wir in die nächste Etappe gehen, in den nächsten Schritt gehen. Hilf du uns dabei. Wir brauchen dich. Danke für dein Reden, danke für deine Gegenwart. Und hab besonders Dank für all deine Verheißungen und Zusagen, die du an uns erfüllen wirst. Herr, wir dürfen und wir werden sehen, was du für uns vorbereitet hast, denn du hältst Wort. Hab Dank dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.